Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Und ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Marcel, wie geht's dir? Wir sind an einem kleinen Jubiläum angekommen heute. Wir haben nämlich heute Episode 10. Alle freuen sich, die Menschen jubeln. Und weil es für uns ein großer Tag ist, ich meine, 10 Episoden ist jetzt für viele gar nichts, für uns ist es alles, weil wir noch nicht weiter waren als 10 Episoden. Deswegen mache ich jetzt hier kurz Refresh und verlese. Zum aktuellen Stand der Dinge gibt es Clean Electric seit 147 Tagen, 15 Stunden, 32 Minuten und jetzt 34 Sekunden.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Guck mal, dann haben wir tatsächlich alle 14,7 Tage eine Folge released. Oder eigentlich sogar öfter, weil wir nämlich gar nicht, eigentlich haben wir ja gar nicht 10 Folgen, sondern schon 11, weil die 0 ja auch eine ist.
Ja, prinzipiell sollte man die eigentlich mitzählen, oder?
Eigentlich sollte man die mitzählen. Also musst du jetzt 147 durch 11 teilen, lieber Hörer, liebe Hörerin. Weiß man ja nicht. Gut, Marcel, was gibt es also Neues an Geschichten? Du hast bestimmt spannende Dinge erlebt, von denen du unbedingt erzählen musst, oder?
Ja, also ich habe jetzt quasi auch ein kleines Jubiläum, weil heute wurde der Fahrzeugschein meiner Zoe entjungfert. Also entjungfert in Richtung TÜV-Stempel.
Ach so, wurde gestempelt.
Ja, ich hatte heute TÜV-Termin. Nach exakt nun 3 Jahren musste ich den Wagen dann glatt mal vorstellen. Hab vorher online...
Muss man da nicht öfter hin als 3 Jahre?
Beim ersten Mal nicht.
Ach so, guck
mal. Beim ersten Mal dauert es länger.
So lange kein neues Auto gehabt, dass ich das gar nicht wusste.
Mhm. Erste Mal 3 Jahre, danach alle 2 Jahre.
Ja, und... Wie war es denn so?
Haben die komisch geguckt? Die haben, ja, schon. Schon, also das war... überraschend. Du gehst halt rein, sagst, ja, ich habe da einen Termin auf den Namen Lenz, dann tippt die da deinen Schein ein und dann stellst du auf einmal fest, ja, was ist denn das für ein komisches Kennzeichen? Was ist denn das für ein Motorrad? Hat ja gar keine Abgasuntersuchung mitgebucht. Kann man online alles machen? Ne? Ja. Also was du haben möchtest? So, und dann habe ich gesagt, das ist ein E-Kennzeichen, ein Elektro-Kennzeichen. Elektro, ja, Renault, Motorrad von Renault habe ich auch noch nie gekannt.
Wie kam der auf Motorrad?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ja, naja, auf jeden Fall ist dann das Elektroauto dort das erste Mal dann auch so richtig aufgefallen. Und ja, dann kam so ein junger Prüfer zu mir und sagte, oh, Zoe, Renault, habe ich schon mal von Weitem gesehen, aber noch nie gefahren sowas. Mhm. Ich dachte, ja gut, dann am besten einfach mal reinsetzen und fahren. Ja, das Fahren waren dann 10 Meter über die Grube.
Naja, gut.
Ja, die ersten Tests gemacht und so weiter und haben uns kurz unterhalten. Ja, und alles in Ordnung. Von unten das Auto, ich habe mir von unten mal angeguckt, komplett zugebaut. Also er ist wirklich von vorne bis hinten komplett zu. Meine Batterie hat ein Label drauf, da steht 25.950 Wattstunden. Wahnsinn. Also ein bisschen mehr als 22 kW.
Ja, geht schon
Stunden.
Was.
Ja. Und wie wir wieder rausgestiegen sind, machte doch gerade so ein Kollege von meinem Prüfer so einen Witz. Hey, da musst du aber die Elektronen zählen und dann nach CO2 umrechnen, ob der auch wirklich sauber ist. War ein bisschen lustig. Ja, und dann kamen halt so typische Fragen wie, ja, wie ist denn nun die Reichweite? Und dann fängt man halt an zu erzählen.
Ist das relevant jetzt dann für die TÜV-Untersuchung?
Nö.
Okay.
Zumal er hat ja auf dem Fahrersitz gesessen, er hat bloß geradeaus ins Tacho schauen müssen. Hm. Und dann hätte er gesehen, dass jetzt noch 150 Kilometer da waren. Und also auf jeden Fall mehr als 150 Kilometer. Ja, dann ist er wieder ausgestiegen, hat dann gesagt, ja, ich mach mal schnell die Papiere fertig. Und dann kam er kurze Zeit danach wieder. Ohne Mängel. Einmal wieder bis 2018.
Also viel gemacht haben die dann jetzt eigentlich wenig, oder? Licht
Nein.
an, Licht aus, mal genau. Blinker gucken, Bremse und...
Richtig. Im Kofferraum gucken, weil bei der Zoe steht dort auch unter anderem die Fahrgestellnummer. Und ja.
Ja, und wie wir festgestellt haben, steht die auch in der Frontschutz, in der Windschutzscheibe.
Fahrerseite links.
Fahrerseite unten.
Unten. Genau.
Ich habe nämlich extra, gerade bevor es losging, nochmal geguckt. Weil ich mir eingebildet habe, beim Scheibeputzen hätte ich mal gesehen, dass das irgendwo steht. Und ich wusste nicht mehr genau, wo.
Ja,
jetzt wissen wir es.
Was man noch erwähnen sollte, dank der fehlenden Abgasuntersuchung kostete der TÜV nur schlappe 53 Euro.
Was aber für das bisschen Pipifax auch schon wieder nicht so wenig ist.
Ne? Ja, 20 Minuten hat es gedauert. 20 Minuten, der Stundenlohn ist schon genial.
Ja, aber die Bremsen checken, so machen sie schon auch, ne?
Auf dem Rolldingsbums. Also vorne, hinten?
Ja.
Funktioniert.
Okay. Na dann bin ich ja froh, dass sichergestellt wurde, dass du weiterhin sicher unterwegs bist.
Mhm.
Da muss ich mir keine Sorgen machen, wenn du fährst. Naja doch, ich weiß ja, wie du fährst. Ja, ist egal. Ja, schön. Das steht mir ja noch bevor, da ist ja noch ein Weilchen. Meine Zoe ist ja noch nicht so alt. also Anführungszeichen alt. Aber ich muss jetzt zum zweiten Mal meinen Wartungstermin verschieben, weil ich es nicht schaffe. Ich bin einfach immer nicht da. Ja, denn ich weiß gar nicht, warum ich letztes Mal nicht konnte, irgendeinen Termin. Und dieses Mal kann ich auch nicht benennen. Nächste Woche bin ich in Hamburg statt im Autohaus.
Vorzuziehen, oder?
Dem ist Autohaus. Ist aber auch immer alles so umständlich. Ich muss dann dahin und ja.
Aber treffen tun wir uns nicht, ne? Weil ich darf ja demnächst ja auch nochmal dahin.
Wohin?
Zum Autohaus.
Wann musst du dahin?
Am 1.6.
Am 1.6. Ja, wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich komme mit Absicht dann am 1.6. dahin. Ja, dann bin ich ja noch in Hamburg.
Da bist du noch in Hamburg.
Und bis Donnerstag. Das ist ja der erste, oder? Mittwoch ist der erste, Donnerstag ist der zweite, dann komme ich zurück.
Mhm.
Genau. Nee, dann treffen wir uns nicht. Und da kriegst du dann dein neues Motörchen, oder?
Ja, ich hoffe.
Ja.
Ich werde am Montag mal anrufen und fragen, ob es dann wirklich auch gekommen ist.
Hast du auch gefragt, ob sie hinten auch gleich noch einen einbauen?
Das wäre genial, oder?
Ja, das wäre super. Allrad, die erste Allrad-Zoe. Warum das noch keiner gemacht hat, ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Alles, die sind alle nicht visionär, die Leute. Deswegen machen die sowas nicht. Die halten sich einfach ans Prozedere. Und ne, was dabei rumkommt, sieht man ja dann, wenn man draußen auf die Straße guckt. Hier fährt ein Transporter vorbei und ein Mazda und ein Mini. Warum die immer noch Mini heißen, ist mir auch schleierhaft, ehrlich gesagt. Aber wir schweifen ab, Marcel. Du redest wieder über alle möglichen Sachen, die überhaupt nichts mit dem, was wir wollten, zu tun haben. Gut, dann lass uns doch mal, ich hätte fast gesagt nahtlos übergehen, aber es ist überhaupt nicht nahtlos. Lass uns einfach übergehen zum Thema der Sendung. Denn eigentlich dreht es sich ja hier jetzt gar nicht so sehr um TÜV und die Zoe und uns selber, sondern vielmehr, wie wir mal angekündigt hatten, um den BMW i3. Da haben wir ja in Folge 8, du hast noch netterweise dazu geschrieben, bei Minute 22,
genau.
Danke fürs Nachhören, haben wir ja mal gesagt, wir müssen unbedingt mal einen i3 ausprobieren.
Richtig.
Und dann haben wir in der Folge beschlossen, wir könnten uns ja so ein Drive-Now-Ding irgendwie mal klicken und das dann ausprobieren. Es sei denn, jemand hat einen i3, der soll sich doch dann bitte mal melden. Da haben wir dann die Sendung fertig gemacht, dann haben wir sie released am Sonntag, wie immer sonntags, irgendwann im Laufe des Tages geht die ja live. Und am Montag kriege ich eine Mail vom Thomas, hallo Thomas, dass er ein i3 hat, wenn wir Bock hätten, könnten wir ja mal fahren.
Und das fand ich ziemlich klasse.
Das war super, das war so, weiß ich nicht, so Inception-haft irgendwie, weißt du, du machst Dinge und die sind, da sind so verschiedene Realitäten. Also was wir hier so machen und was dann hinter die Konserve ist, das ist so eine eigene Realität. Für mich ist das so ein eigenes, kleines Universum, so abgespalten von meinem echten Leben. Und dann tropft was aus dem echten Leben da rein. Das war schon geil. Hat mir gut gefallen. Es hat mich nachhaltig beeindruckt und sehr gefreut, weil es ja auch beweist, dass Leute hier zuhören. Was uns natürlich nachhaltig freut. Jedenfalls konnten wir ja dann tatsächlich einen i3 fahren. Jetzt ist es aber so, der Thomas mit dem i3, der hat nicht nur Zugriff auf diesen i3, sondern darum herum gibt es noch ein, so eine Art Mini-Carsharing-Modell. So dieses komplett Rundum-Paket, irgendwie da ist der i3 und da ist da dieses Geschäftshaus und das hat eine Photovoltaikanlage und für das, was darüber hinaus an Strom herkommen muss, gibt es irgendwie einen Ökostromanbieter aus der Region und dann kann man sich dieses Auto mieten. Also es ist so ein ganz rundum schönes Paket irgendwie und das hat uns natürlich dann interessiert.
Das fand ich sehr spannend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen mussten wir uns das dann mal in Ruhe erzählen lassen vom Thomas und haben uns dann letzten Montag mit ihm mal getroffen.
Wo denn? Wir wollten ja eigentlich zum Drive-Now an die BMW-Welt.
Ja, und da haben wir halt aufs Drive-Now geschissen, Entschuldigung, und haben dann einfach uns aber trotzdem an der BMW-Welt getroffen. Mhm. Das heißt gar nicht, das heißt, das Drive-Now kam schon auch noch vor irgendwie, ne?
Mhm.
Du warst ja da zuerst und ich bin dann da hingegondelt durch den montäglichen Feierabendverkehr. Über den Ring ist halt auch super in München, wer das weiß, fühlt da jetzt sicherlich mit mir. Ihr müsst nicht weinen, ist alles gut gegangen. Und dann bin ich da so hingefahren. Ich wusste aber nicht, wohin. Der Marcel sagt mir, da sind zwei Laternen, da kann man das Auto aufladen. Da stehe ich dann. Da komme ich da so hin, Haupteingang von der BMW-Welt, sehe aber keine Laterne. Es ist halt auch ein riesen Space-artiges Gebäude irgendwie. Das könnte auch als Raumstation durchgehen, ohne dass das auffallen würde.
Ja.
Und ja, was mache ich? Kann jetzt links fahren oder rechts fahren? Was mache ich? Fahr rechts. Stellt sich raus, war genau die falsche Richtung. Ist egal, fahre ich halt so rechts und sehe so aus dem Augenwinkel, alles voller Ladesäulen, das ist ja cool. Steht zwar DriveNow drauf, aber ist mir ja egal, ich fahre jetzt einfach mal dahin und dann rufe ich den Marcel an und frage, wo ich wirklich hin muss. So fahre ich dahin, stelle mich an die allerhinterste Säule da, damit ich auch keinen störe. Da stand ein Mietauto und alle anderen 426 Säulen waren frei. Stelle ich mich vor so eine Säule, weil da sonst irgendwie ausgewiesene Parkplätze sind und LKWs und ein Busstand und so. Und da habe ich gedacht, ja, hier störe ich keinen, alles cool. Und dann habe ich einen Marcel angerufen und der hat mir dann erklärt, dass ich da falsch bin. Während er mir erklärt hat, dass ich da falsch bin, in seiner eloquenten Art, dauert manchmal ein bisschen länger, damit ich das auch alles genau weiß. Und du hast ja auch dann während des Telefonierens versucht, mich irgendwo zu sehen.
Ja.
Und da hast du dann am Eingang gestanden und ich war aber zu weit irgendwie um die Ecke, dass du mich hättest sehen können. Jedenfalls kommt da so ein Sicherheitsbeauftragter anmarschiert, so im Stechschritt hätte ich fast gesagt, und marschiert so auf mein Auto zu und ich schaue so rüber und hatte schon kurz Angst, dass sie mir jetzt die Scheibe einschlägt und mich da rausreißt und mir dann den Kiefer bricht oder so, weil ich hier nicht stehen darf. Naja, also ganz so aggro war er nicht, aber er hat darauf beharrt, dass ich während des Telefonats Fenster aufmache, damit er mir erklären kann, Sie können hier überall stehen bleiben, aber genau hier können Sie nicht stehen bleiben. Das gehört nämlich hier DriveNow und nicht BMW, wobei ich dann erst sagen wollte, ja, da, wo BMW draufsteht, darf ich stehen oder was? Ich meine, warum? Ist ja auch egal. Und dann habe ich gesagt, ja, ich telefoniere nur kurz zu Ende. Ich fahre dann sofort. Sie dürfen hier keine Sekunde stehen. Sie müssten sofort hier wegfahren. Und das waren halt, es war wirklich, da waren 10 Ladesäulen und ein Auto und ich. Ich habe niemanden gestört. Ich habe es auch nicht böse gemeint. Also wenn, ehrlich, ich war auch ganz nett. Habe dann auch gleich das Gespräch beendet und bin gefahren. Und dann muss man tatsächlich am Eingang vorbei, da ist so ein Kreiselding irgendwie.
Ja.
Und da muss man dann
durchfahren.
Muss man durchfahren.
Du fährst durch,
genau. Es sieht aber auch nicht aus, als könnte man da durchfahren.
Nein. Also ich hätte ich es vorher nicht gewusst, auch nicht gemacht.
Ja.
Also vorher standen diese Hütchen nämlich nicht da, als ich das erste Mal dort gestanden habe.
Ja, Hütchen standen da, deswegen war ich so irritiert.
Genau, so. Und du fährst quasi rechts an diesen Hütchen vorbei, quasi in die fast in die Eingangshalle von der BMW-Welt. Nein.
Ja. Du musst einmal durch die Halle.
Genau, also vorher so leicht links daneben stehen dann zwei Laternen mit lauter so auf dem Boden markierten Parkplätzen mit reserviert Aufschrift. So, und ich habe mich dann da auch hingestellt und bei mir kam genau dieser gleiche Stechschritt-Mensch an und hat gesagt, ja, was machen Sie denn da? Habe ich gesagt, ja, ich wollte mich jetzt hier hinstellen zum Laden. Ja, aber das ist doch keine öffentliche Ladesäule. Die öffentlichen Ladesäulen sind da drüben eine Straße weiter. Und ich sagte, das sind öffentliche Ladesäulen, weil ich kann hier laden. Dann habe ich mein Ladekabel ausgepackt, habe es reingesteckt und habe ihm gezeigt, das geht.
Mhm.
Und dann sagt er, aber Sie können hier so nicht stehen, weil nehmen Sie doch bitte den anderen Parkplatz. Weil ich habe mich da so halb diagonal hingestellt und er wollte, dass ich gerne parallel zu dieser Straße oder zu diesem Bürgersteig.
Naja, so wie die Parkfläche ausgewiesen war, oder?
Die zweite dann da, ja, genau. Ja, und dann habe ich mich dort schnell hingestellt. Kabel rein, Plug-Service-Stick rangehalten und dann fing der an zu laden.
Ja, langsam.
Langsam. Für uns dann ausreichend, wie wir festgestellt haben.
Ja, wir waren ja auch eine Weile da. Wenn man da lang genug ist, dann ist es immer ausreichend.
Ja.
Ja, das war so die Erfahrung. Ne? Also es ist tatsächlich, ich beneide immer noch jeden Tesla-Fahrer darum, dass er weiß, wo er hin muss und dass er sich ziemlich darauf verlassen kann, dass es funktioniert, wenn er da hinkommt und dass es auch noch schnell geht. Da bin ich immer voll des Neides. Wenn ich daran denke, bin ich immer kurz, also ich muss schon auch ein Tränchen immer verdrücken. Aber das ist dann ganz schnell wieder gut. Wir sind dann jedenfalls rein in die BMW-Welt, haben uns da umgeschaut. Mir fiel sofort auf, die haben ja jetzt irgendwie 100-jähriges Firmenjubiläum hinter sich gerade oder feiern das dieses Jahr, ich weiß es nicht so genau. Und schreiben halt da in der BMW-Welt irgendwas im Sinne von hier ein Blick auf die nächsten 100 Jahre so Automobilhistorie, so ungefähr. Also habe ich das jedenfalls verstanden. Ich weiß den exakten Satz nicht mehr, will jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Und dann kommen wir da rein. Links steht die Langversion von einem 7er BMW.
Mit so. Gestensteuerung?
Ja, Gestensteuerung, aber immer noch.
Also nicht Autofahren, Gestensteuerung,
aber,
sondern.
Genau, ja, da kannst du halt dann, statt auf den Knopf zu drücken, machst halt so Wischeffekt, keine Ahnung. Das ist also sehr Zukunft. Verbrenner mit Gestensteuerung fürs Radio. Und dahinter steht dann 3er BMW. Und dann steht dann 130D und dann steht dann 330D Kombi und dann steht dann Mini und irgendwo dazwischen, so Reihe 3, steht dann I3. Und relativ pompös Und zentral steht dann tatsächlich ein I8 da. Mhm. Da war auch ein Herr im Anzug mit so einem Kopf, mhm. mit so einem Bügelmikro, der Sachen erzählt hat dazu. Dem habe ich jetzt nicht so zugehört, aber offensichtlich gab es da Präsentationsbedarf. Mhm. Weiß nicht genau, warum.
Die machen da so zwischendurch immer Führung. Da kommen dann halt immer so ein paar Leute an.
Ach so.
Und die hören sich dann ein bisschen was zu den Fahrzeugen an.
Ach so, zu allen, nicht zu, nur ja. zu speziellen. Na ja, gut, dann, okay, verstehe. Ich war da zwar schon mehrmals, aber es waren immer irgendwelche Firmenveranstaltungen. Da sind die Dinge anders als im Normalfall. Deswegen habe ich gedacht, da, ihr Achter, muss man was erzählen. Aber ist vielleicht tatsächlich gar nicht so. Jedenfalls wenig Zukunftshaftes für meinen Geschmack, was da stand.
Ja, also nicht das, was man erwarten würde, wenn man in die nächsten 100 Jahre in die Zukunft schauen würde, ja, was genau. Fahrzeuge angehen wird.
Ja. Fährt immer noch mit dem Zeug, was wir aus Öl machen. Na gut, jedenfalls kam dann der Thomas mit dem i3 angetuckert, angerollt, angezoomt.
Ja.
Und der war relativ leicht zu erkennen, weil er einfach so krass beklebt ist. Mhm. So dunkelrot mit diesem Louis Vuitton-Logo, ganz klein. Sieht ein bisschen aus wie so eine Louis Vuitton-Tasche von Weitem. Weißt du, mit so ganz wilden Logos drauf.
Aber ich glaube, der Preis ist der gleiche.
Ne? Der Preis ist wahrscheinlich ähnlich. Ihr Handtäschchen oder i3, können auch beides haben. Sie kriegen auch keinen Rabatt. Und dann, genau, haben wir den draußen getroffen, haben wir dann das Auto da an den Lader gesteckt.
An den Lader, genau. Also man muss dazu sagen, die haben ja da speziell eine Ladesäule hingebaut mit Photovoltaik obendrauf, die wahrscheinlich aber eher nur einen Designzweck hat, anstatt echte Funktionen. Also ja, weiß ich nicht. Sicherlich produziert die auch Strom, aber nicht so viel, wie der Wagen dann wirklich
verkraftet. Ja, für die Neonröhre, die nachts leuchtet
wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber was ich halt klasse fand, für die BMW-Fahrer, die CCS können,
ja.
die stellen sich dorthin. Stecken rein und sagen Start.
Genau,
also einfach tippen,
kostenlos Start. Laden.
Ja.
Das ist schon nice. Und spacig aussehen tut es auch.
Ja.
Sieht man im Episodenbild dieser Episode. Da haben wir natürlich ein Foto gemacht, ein entsprechendes. Weil ein i3 vor der BMW-Welt, ich meine, besser wird es nicht.
Ja.
So motivmäßig. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann jedenfalls da in die BMW-Welt hineinbegeben, weil es draußen nämlich stürmte und regnete und da war jetzt nicht so das richtige Ambiente für eine Aufnahme.
Kalt war es auch.
Mhm. Und darum sind wir dann reingegangen und haben eine Lounge entdeckt hinter besagtem i8. Da ist so eine Trennwand irgendwie mit großen Bildschirmen und Kram und dahinter waren so weiße Sitzgelegenheiten, so lederne. Mhm. Da haben wir uns dann niedergelassen. Und dann haben wir einfach angefangen aufzunehmen. Ihr habt euch die Mikros ins Gesicht gehalten und ich mit meinem Headset fühle mich schon gar nicht mehr zu doof. Ich laufe ja mittlerweile irgendwie überall rum mit dem Ding. Das kommt mir vor, als würde das so sein müssen. Und genau, da haben wir dann halt schön unsere Fragen gefragt und der Thomas hat Antworten gegeben und das auch sehr entspannt. Also kam mir nicht so vor, als hätte der das erste Mal ein Mikro in der Hand gehabt. Also er sagte, dem sei so, aber anscheinend ist er ein Naturtalent. Der kann jedenfalls sehr gut reden, muss man schon sagen. Und ja, wir sind erfreulicherweise jetzt da auch weder unterbrochen noch vertrieben worden. Also anscheinend haben wir da niemandem auf den Schlips getreten mit der Aktion.
Aber beobachtet wurden wir trotzdem.
Ja, das stimmt. Ich habe mir aber auch die Fotos hinterher angeschaut. Das sah schon ein bisschen aus wie Ösü Radio. Oder?
Ja.
Was machen die da? Genau, es ist jetzt kein Wunder, dass die Leute geguckt haben, aber die haben auch sich dann sofort erschreckt und sind dann weggegangen.
Ja.
Haben immer so geschaut kurz und dann sind sie wieder abgehauen.
Prinzipiell müssen sie ja gucken, was die da hinten
machen. Was machen die da? Und ansonsten die absolut korrekte Reaktion.
Ja.
So. Jetzt sage ich mal, hören wir uns einfach an, was wir da gesprochen haben, oder?
Ja.
Also wir haben mit dem Thomas geredet über eben nicht nur den i3 oder eigentlich sehr wenig den i3, sondern vielmehr um das Ganze drumherum, das eben erwähnte, das Gebäude, die Photovoltaik, den Ökostrom und wie miete ich dieses Auto?
Mhm.
Und ja, das spielen wir jetzt einfach hier mal ein und hören uns das in Ruhe an.
Viel Spaß.
Danach hören wir uns wieder. Also, wir haben uns gedacht, am Anfang sollten wir vielleicht erklären, wo und was dieser Luitpold-Block eigentlich ist.
Also der Luitpold-Block ist ein Gebäude in München, was 1813, glaube ich, 1814 gebaut wurde. Also eines der ersten Gebäude, die außerhalb der Altstadtmauer gebaut wurden und ist jetzt seit, ich glaube, 40 Jahren im Besitz einer Münchner Familie, die dieses Objekt verwalten, betreuen und für die Nachkommen erhalten wollen. Also ein typisches Familienbetrieb sozusagen. Nicht irgendwelche lustigen Investoren, die halt möglichst schnell so eine Hütte wieder verkaufen wollen. Und deswegen haben die einen extrem nachhaltigen Ansatz für ihr Objekt, und zwar in allem, was sie tun. Also jetzt nicht nur bei die reine Immobilie an sich, sondern auch, was alles so drumherum mit im Entferntesten mit Immobilien zu tun hat.
Mhm. War der Luitpold-Block dann von vornherein eigentlich schon als Gewerbefläche geplant? Oder?
Wir haben dort früher war da mal ein großes Kino drin. Wir haben ein sehr großes Café, das Café Luitpold, dort unten drin. Aber der Rest war schon immer gewerblich genutzt. Also es gab am Anfang natürlich irgendwie so eine Hausmeisterwohnung und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen war es einfach immer ein Gewerbeobjekt. Mhm.
Woher stammt denn jetzt die Idee mit eurer Mini-Carsharing-Geschichte, die ihr da macht?
Also wir haben bei uns im Haus die Ebert von Kunheim Stiftung, die jetzt Stiftung Herbert Quandt heißt, die haben da irgendwie fusioniert. Und die hatten damals zum Testen von BMW...
Wann ist denn damals, Entschuldigung?
Das war vor 3 Jahren. Mhm. Da haben die einen Mini-E bekommen. Damals gab es einen Mini mit Elektromotor in so einer Kleinserie. Und den haben die damals von BMW zur Verfügung gestellt bekommen. Und den haben wir halt gesehen im Haus. Und dann kam irgendwie mit dem Chef von der Stiftung und meinem Auftraggeber oder dem Eigentümer des Gebäudes die Idee, ach, das könnte man doch mal so als so ein Mini-Carsharing machen. Und dann haben wir das so eine Arbeitsgruppe gemacht und das uns zusammengesetzt und haben dann dieses so ein Konzept entwickelt, wie sowas aussehen müsste. Mhm. Und am Anfang haben wir das allen Mietern zur Verfügung gestellt, sagt, hier, könnt ihr euch eintragen, kostet die Fahrt 1 Euro, und dann geht's los. Und dann haben am Anfang natürlich viele sich da angemeldet und fanden das gut und toll. Mhm. Und am Ende des, nach eineinhalb Jahren, war es dann so, dass fast immer nur eine Handvoll, also 6, 7, 8 Leute das Ding genutzt haben und sonst eigentlich nicht groß angekommen ist. Mhm. Und aber die Kosten eigentlich immer nur die Initiatoren getragen haben, weil die mit diesem 1 Euro, das war nur so ein
Pseudobetrag.
So ein Pseudobetrag, genau. Mhm. Und daraus haben wir das Konzept ein bisschen umgestellt und haben gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Wir müssen da, zumindest die Kosten müssen getragen werden. Und jetzt haben wir das sozusagen nicht für alle offen, sondern ein Büro oder eine Arztpraxis oder irgendjemand kann sie sagen, okay, wir machen bei dem Projekt mit. Je mehr mitmachen, umso besser, weil die Fixkosten, die im Jahr entstehen, werden dann einfach durch die 5, 6, 7, 8 Leute dann geteilt.
Lag das bei dem eigentlich eher an dem Mini, der da eingesetzt wurde, dass das Fahrzeug nicht so benutzt wurde, wie ihr gedacht habt? Oder?
Der Mini war natürlich sehr schwach auf der Brust, wo es um Kilometer ging, also um Reichweite ging. Das ist bei dem i3 schon deutlich besser. Aber auch der, am Anfang war da nochmal so ein Hype, weil alle mit dem Auto fahren wollten. Aber dann gab es immer so ein paar Heavy-User. Die Leute, die Auto fahren, kamen sowieso schon mit dem Auto in die Stadt. Mhm. Und die brauchten nicht vor Ort nochmal ein eigenes Auto. Und die anderen, die mit dem Fahrrad kamen, die hatten dann meistens kein Bedürfnis, dann mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also Okay. Unsere Idee war immer, ich bin derjenige, der mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt, dann habe ich irgendwie einen Geschäftstermin, muss dorthin im Anzug und kann nicht mit dem Fahrrad fahren und nehme dann dieses Auto und am Abend gehe ich dann mit meinem Fahrrad wieder, fahre ich mit meinem Fahrrad wieder in den Biergarten und fahre mit dem Fahrrad wieder heim. Hm.
Das heißt, also rund um das Auto vermieten, das Auto benutzen, habt ihr aber auch euch Gedanken gemacht darüber, wie kommt saubere Energie in das Auto?
Richtig, also wir haben schon seit eh und je haben wir rein Ökostrom im Haus. Mhm. Und wir haben dann von Anfang an auch noch einen weiteren Projektpartner mit dazugenommen, weil wir es einfach auch ein bisschen, wenn man so ein Community-Carsharing macht, will man ja, das hat es ja was mit lokal zu tun, wollten eben auch noch einen lokalen Stromanbieter und sind da auf Polarstern gekommen, Polarstern Energie, die in München so ein kleiner, sagen wir mal, Startup, die halt 100% Ökostrom verkaufen, und die haben wir dann mit ans Boot genommen, die uns am Anfang sozusagen nur den Ökostrom für das Auto besorgt haben, und mittlerweile eben ist es so, dass wir auf dem Dach des Luitpold-Blocks eine große Solaranlage, also eine mittlere Solaranlage installiert haben. Das lief auch dann über Polarstern, die haben dieses Projekt begleitet mit ich glaube 38 kW Peak.
Oh, das ist schon
viel. Und mit dem versorgen wir natürlich nicht nur das Auto, sondern auch das ist wieder mit Community, also das verkauft dann Polarstern sozusagen an unsere Mieter und an uns selber sozusagen. Auch dort wieder, dass jeder Mieter eben nicht nur Zugriff hat auf ein Elektroauto, sondern auch Zugriff hat auf selbst von uns eigenproduzierten Hausstrom sozusagen.
Der dann natürlich auch vergleichsweise günstig ist zu den anderen Anbietern.
Richtig, er ist ungefähr 10% günstiger, sagen wir mal. Mhm. Das ist natürlich, und vor allem deswegen, weil du diese ganzen Umlagen nicht zahlen musst, wenn man ihn selbst verbraucht, den Strom. Und es muss sich natürlich irgendwann mal rechnen, diese Anlage auf dem Dach kostet ein paar Euro, die muss ich amortisieren. Deswegen sagen wir, okay, wir machen es 10% günstiger, dass der Mieter was davon hat. Wir nur ein bisschen Geld davon verdienen, und aber Hauptsache ist, dass man halt dafür jetzt keine Stromnetze braucht und keine Verteilnetze braucht, sondern es halt lokal produziert wird und dann auch lokal verbraucht wird.
Ja, und dann hat man auch noch das gute Gewissen, ne? Man tankt halt die Sonne in sein Haus oder in sein Auto und nicht vom großen Energieanbieter, der dann letzten Endes da sein Auskommen mit finanziert. Genau. Da habt ihr dann entsprechend auch eine Speicherlösung in dem Haus wahrscheinlich, oder? Das geht nicht gleich.
Nee, wir haben
geht das alles durch Sonnenenergie?
Wir verbrauchen alles sofort.
Verbraucht das sofort?
Also das ist keine Speicherlösung. Also das, was wir momentan produzieren, sind 10-15% von unserem Hausbedarf. Also das wird alles sofort absorbiert. Okay. Also das ist sofort, vor allem im Sommer, wenn die Sonne scheint, läuft auch bei uns unsere Klimaanlage, die dann allein schon viel wieder absorbiert.
Ach so, okay.
Also ist im Grunde genommen für den Komplettbedarf die Solaranlage eigentlich noch zu klein.
Ja, das ist...
Also komplett, ich sag mal, man erreicht ja immer so zwischen 60 und 70, wenn es optimal läuft. Ne?
Wir durften nicht mehr. Also,
ach, ihr durftet nicht mehr?
Also wir hatten, das war schon ein sehr großer Streit mit der Stadt, dass wir überhaupt innerhalb vom Altstadtring eben solche Solarmodule aufs Dach montieren durften. Das Haus also steht unter Ensembleschutz. Das heißt, man kann da nicht machen, was man will. Man braucht dann eine Erlaubnis. Mhm. Das Maßgebliche ist, sehe ich diese Anlage oder wie präsent ist diese Anlage, wenn ich vom alten Peter oder von der Frauenkirche runterblicke, das ist immer das Maßgebliche, das wird begutachtet, und da haben wir an manchen Teilflächen im Gebäude haben sie gesagt, nee, ist nicht, da dürft ihr nicht, das ist zu sichtbar, und wir haben eben Flächen, die zum Innenhof hin geneigt sind, und dort haben sie gesagt, da ist es in Ordnung, deswegen konnten wir eben nicht das ausnutzen, was wir haben wollten, sondern haben uns dann, mussten es ein bisschen reduzieren.
Das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite spart man sich dann halt die Speichereinheit,
weil
die sind ja mitunter ja noch sehr teuer, und damit, wenn es gleich verbraucht wird, warum nicht?
Mhm. Ja, dann vielleicht gleich weiter zum Auto. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn ich als Partei in eurem Blog dort sage, ich möchte irgendwie teilnehmen an dieser Geschichte? Da letzten Endes, du hast gesagt, die Kosten übers Jahr werden aufgeteilt über die beteiligten Parteien.
Richtig, ja.
Und wie funktioniert das, wenn ich jetzt das Auto brauche? Was muss ich machen?
Wir haben so einen Online-Kalender eingerichtet, der quasi frei zugänglich ist, aber man braucht halt, das ist halt so ein kryptischer Dings, also den errät halt keiner. Und dort in dem Kalender kann ich mich eintragen, wann ich das Auto haben möchte. Ich kann immer nur einen Termin im Vorhinein reservieren und auch nur maximal 4 Wochen im Vorhinein, dass ich halt nicht so viel blocken kann. Und dann trage ich einen von dann bis dann, beliebig, also man soll nicht mehr als 24 Stunden, damit die anderen eben auch noch alle eine Gelegenheit haben. Und dann trägt man anschließend noch eine Ladezeit ein, die geblockt ist, bis das Auto halt wieder voll ist. Das muss man halt selber abschätzen ungefähr, wie viel verfahre ich denn, wie viel trage ich denn nachher wieder ein. Und dann kann ich mich da frei eintragen. Man gibt dann auch seinen Namen natürlich ein und seine E-Mail-Adresse, dass wenn irgendwas ist, dass man den dann auch erreichen kann. Das Auto geht vorher kaputt oder ich habe irgendeine Kontaktmöglichkeit, dass ich dem sage, hier, du, folgendes Problem oder sowas. Aber dann überwachen sich mehr oder weniger alle selber. Also das ist auch, zum Beispiel gibt es eine Regelung, wenn ich das Auto, darf man auch übers Wochenende haben, das ist so eine Ausnahmeregelung, aber wer das Auto übers Wochenende nimmt, saugt es innen aus und fährt es durch die Waschanlage.
Mhm. Okay. Und was sind das dann eher für Mieter, die sich das Auto nehmen? Sind es dann wirklich welche, die dann kurzfristig den Wagen buchen oder die sowas schon länger planen?
Es sind viele, die sich mal so eine Woche im Vorhinein, sagen wir mal einen Abend, abends nach Hause fahren oder zu irgendeiner Veranstaltung fahren und dann am nächsten Morgen wiederkommen. Dann natürlich immer mal wieder so ein Wochenende, so just for fun. Und dann immer wieder so, ich habe mittags einen Termin und nehme ihn für 2 Stunden, um irgendwo hinzufahren und stelle ihn nachher dann gleich wieder hin. Mhm. Also das ist ungefähr gleich verteilt.
Und die Mieter, sind das dann auch immer wieder neue Leute oder sind das auch immer wieder, ich sag mal, Wiederholungstäter?
Ja, es sind schon viele Wiederholungstäter dabei. Mhm. Also es ist natürlich auch ein bisschen so, oh, das Auto, Elektroauto, wie geht denn das? Also man hat immer so ein bisschen Barriere. Jeder, der da mal mitgefahren ist, sagt dann so ein Quatsch, was habe ich mir vorher für Gedanken drüber gemacht?
Das ist das Optimale dann, ne?
Genau, richtig. Also, ja. Und jeder, der halt dann mit dem Auto mal ein paar Mal gefahren ist, ist halt auch dann gleich so angefixt, dass er halt sagt, ja, cool, und will ich eigentlich wieder. Und es wird schon stetig mehr, dass die Leute dann halt Interesse daran haben und sagen, super.
Also das Feedback ist eher positiv.
Ja, total. Ja.
Und Reichweitenprobleme hat keiner, weil es hauptsächlich in der Stadt genutzt wird? Oder sind da auch irgendwie Stimmen hin und wieder, die sagen, sie würden gerne mal weiterfahren?
Wir hatten am Anfang überlegt, ob wir so einen i3 nehmen mit Range Extender. Ging dann irgendwie nicht, weil BMW da keinen hatte, die sie zur Verfügung stellen konnten. Aber war bis jetzt überhaupt noch nie ein Problem. Also ein Kollege von mir, der wohnt da irgendwo hinter Dachau oder irgendwo, der kommt gerade so hin und zurück. Also der legt schon Wert darauf, dass das Auto vollgeladen ist, wenn er losfährt. Und der schafft es aber, das geht also bis jetzt kein Problem.
Und wie schaut es dann mit dem Laden extern aus? Also nehmen wir mal an, der fährt jetzt so weit, dass er draußen nicht mehr sicher zurückkommt.
Dann muss sich jeder selber drum kümmern. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so eine zentrale Ladekarte oder irgend sowas, dass man irgendwie Zugangsmöglichkeiten hat. Wenn er natürlich eine Garage hat, kann er natürlich da seinen Stecker in die Steckdose stecken. Aber wir haben ja jetzt nicht irgendwie so noch so ein Agreement mit irgendeiner. Mhm.
Gebt ihr dann auch noch so Informationen mit, wie zum Beispiel, du kannst bei Aldi laden, kostenlos. Also gut, jetzt übers Wochenende macht es sich meist schlecht, aber so innerhalb der Woche hat man ja wenigstens die Ladenöffnungszeiten.
Nee, da haben wir ehrlich gesagt noch nicht dran gedacht.
Gute Idee,
das müsste mal irgendwie ein bisschen mehr. Wir haben da auch eine Webseite, wo wir das und so ein Newsletter sozusagen, den wir ab und zu mal rumschicken, und da kann man das ja echt mal reingeben und dazu schreiben, da und da kann man umsonst laden oder generell laden, wo kann ich wie schnell laden und solche Sachen.
Ja, also in München selber, also ich nutze jetzt diese Ladesäulen von Aldi auch relativ häufig, also mindestens einmal die Woche zum Einkaufen, weil das reicht dann nämlich genau zum Reinfahren. Dann zum zweiten reinfahren, einkaufen, und in der Zeit lädt der Wagen eigentlich die ganze Strecke wieder nach, die ich bis dahin auch verbraucht habe. Mhm. Ja, und kostenlos. Mhm. Und ich sag mal, in 20 Minuten so einen Wagen dann viertel bis halb voll kriegen, ist ja vielleicht auch was für die Mieter.
Ja, super. Also muss man echt mal, ja, die Leute beschäftigen sich einfach damit noch zu wenig, aber diejenigen, die mitfahren, sind natürlich schon, haben da schon Fokus auf diese Elektromobilität, und die sind sicherlich dafür auch empfänglich. Ja, guter Hinweis.
Schon mal einen Schadensfall gehabt? Wie ist das mit der Versicherung, wenn so viele Leute sich das Auto teilen?
Wir hatten einmal einen Schaden, da ist jemand rückwärts trotz Piepen gegen eine Säule gefahren, also gegen so eine Betonstütze. Und das war dann ein bisschen schwierig, bis wir das dann geregelt hatten. Das ist ja so viel Carbon an diesem Auto, das ist gleich immer so richtig teuer, wenn man da was kaputt macht. Mhm. Das hat dann irgendwie BMW, glaube ich, gelöst in irgendeiner Form. Aber das Auto ist versichert. Hat eine Selbstbeteiligung, glaube ich, von 500 Euro oder irgend sowas. Und man unterschreibt halt vorher so ein
gibt es auch
so
Übergabeprotokolle
mit. Ja, also dass man halt hier die, wenn man es nutzt und was kaputt macht, halt die Selbstbeteiligung bezahlt. Ja. Und
solche Sachen. Aber das machst du einmal, nicht vor jeder Fahrt?
Nee, oder? Das macht man einmal.
Ja. Okay.
Also das ist
sonst unkomfortabel. Irgendwie.
Genau, ja. Also nach der Fahrt trägt man sich halt in so ein Fahrtenbuch ein. Ich bin so viele Kilometer von A nach B gefahren und mein Name und Unterschrift, dass die nachvollziehen können, wer gefahren ist. Aber das war's. Also wir hatten auch noch keine Strafzettel und noch kein Thema. Also genau. Das funktioniert relativ gut. Also.
Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Also gerade ein i3, der schnickt ja auch ganz gut los an der Ampel. Und da ist man ja schnell mal bei eher 60, 70 anstatt bei 50.
Aber es ist halt schon dadurch, dass es halt nicht so ganz offen ist, sondern nur unsere Mieter sind. Jeder kennt die anderen Mieter. Da sind die Leute schon etwas vorsichtiger, sagen wir mal, oder etwas rücksichtsvoller und wissen genau, wenn sie jetzt einen Strafzettel haben, hat erstmal die Ebert von Kinderstiftung erstmal ein Problem, weil das kriegt erstmal der Chef von denen, und dann schauen die, wer war denn das, und das ist halt alles etwas komplizierter, und ich glaube, das ist denen auch schon bewusst, dass sie da eher etwas zurückhaltender vielleicht anfahren.
Setzt ihr noch irgendwelche Beschränkungen bei den Nutzern mit an? Also müssen die jetzt zum Beispiel eine gewisse Zeit X den Führerschein haben? Müssen sie mindestens 25 sein, oder ist es euch wurscht?
Wir haben doch, ich glaube, 25 haben wir gesagt.
25.
Ja. Ich glaube, 25 haben wir gesagt. Aber das ist natürlich dadurch, dass bei uns nur Firmen sind, die irgendwelche Angestellten haben, ist das schon, war das noch nie ein Problem, dass wir jemanden hatten, der dementsprechend jünger war. Mhm.
Tja.
Wer kümmert sich? Mir fällt das nur gerade so ein, so alltägliche Dinge. Wer kümmert sich denn um so Sachen wie Reifenwechsel, Inspektionstermine und solche Sachen? Das muss ja auch jemand machen.
Genau, also wir haben das so ein bisschen so aufgeteilt, dass die Eberhard von Kunham Stiftung, also dass die BMW Stiftung, sich um dieses Thema kümmert, so mit Reifenwechsel und so ein Kram. Und wir als Vermieter, sozusagen der Lotpod-Blog, kümmert sich um dieses ganze Thema Webseite, um diesen Terminplan, Geschichte, dass das funktioniert, dass die Webseite läuft und solche Geschichten. Und so haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Und wir stellen halt auch noch im Haus den Parkplatz zur Verfügung. Wir haben jetzt diese Wallbox da installiert und den Elektroanschluss dafür gemacht. Also teilt man sich das so ein bisschen auf.
Mhm. Habt ihr irgendwie eine Art App? Also ich sag mal, der BMW ist ja mit einer App ausgeliefert. Nutzt ihr die? Nutzt du die? Oder können die Mieter den auch nutzen?
Nee, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, weil da müssten wir uns mal damit beschäftigen, sozusagen, ob da überhaupt möglich ist, mit mehreren Nutzern darauf zuzugreifen oder ob dann mehrere das machen können mit dem gleichen Benutzernamen. Also wir hatten das mal angefangen mal das zu untersuchen, ob das geht. Aber jetzt, dann war mal die Wallbox kaputt, die möchte man ja da auch dann irgendwie mit einbinden, weil die dann auch noch da irgendwie den Ladezustand irgendwie was da. Das müssen wir nochmal überprüfen, wie das richtig geht. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Wir haben natürlich diesen Terminplan, der ist natürlich online. Da gibt es so eine App, wie man da drauf zugreifen kann, wo man sich eintragen kann. Aber
so Features dann wie Vorklimatisierung oder
sowas? Das machen wir nicht. Das können wir eben noch nicht machen.
Jetzt kommt das Fahrzeug aus der Garage, also wird wahrscheinlich auch nie zu kratzen sein und so.
Nee, das geht. Also das funktioniert gut. Was allerdings ein Problem ist, dass man bei dem Auto nur, ich glaube, 6 Handys Bluetooth pairen kann. Und wenn dann aus Versehen einer der Vornutzer einen rausgeschmissen hat, muss man wieder von vorne anfangen zu pairen. Das ist der einzige Nachteil. Das wäre natürlich praktischer, wenn es dann, sagen wir mal, hier unlimitiert oder größere Anzahl gäbe. In so einem Use Case wohlgemerkt.
Das war schon ein Luxusproblem.
Ja, genau. Ja, man auf hohem Niveau. Ja.
Wie kommt sonst der Wagen bei den Leuten eigentlich an? Also von der Art zu fahren her, überhaupt das erste Feeling, wie man mit so einem Auto umgeht, kriegt ihr dann Feedback?
Also wir haben das Auto ja komplett bekleben lassen, und zwar mit dem Logo von dem Café Luitpold. Das ist ein weißes L auf braunem Untergrund. Mhm. Und das kennen halt viele Leute schon von den Einkaufstüten, die da, wenn die Oma da mal Pralinen gekauft hat. Und das ist halt schon sehr markant. Mhm. Und wenn man dann ein Auto, was sowieso schon eine markante Form hat, noch eine markante Farbe oder Darstellung hat, dann da schauen schon, das merkt man wirklich, da schauen viele Leute einem hinterher und schauen, was ist denn das und guck mal da und guck mal hier. Also das Auto kommt super an, und das finden natürlich die Leute, die dann drin sitzen, auch immer ganz cool, wenn alle einem hinterher schauen. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall so, dass jeder, der damit halt mal gefahren ist, wie bei jedem Elektroauto, ist danach irgendwie infiziert und sagt, das ist seltsam, dass sich Verbrenner so lange doch gut gehalten haben.
Das ist schon lustig, ne? Also das erleben wir selber eigentlich, keine Ahnung, mindestens wöchentlich.
Ja.
Und du hörst das von jedem, der ein E-Auto hat oder Leuten ein E-Auto zur Verfügung stellt. Du kannst den größten Skeptiker haben, setzt ihn mal rein in die Karre und dann sieht der Dinge anders. Das ist von jetzt auf gleich, das ist einfach so.
Und dieses Argument mit Reichweite, ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch ein bisschen damit, weil ich mir auch ein neues Auto besorgen will, das ist keins. Da muss man halt dann ein Auto nehmen, was halt so viel kann. Man hat da nicht so eine Bandbreite von 70 Autos, aus denen ich auswählen kann, sondern halt nur von 10. Und da muss ich mir halt das aussuchen, was ich haben möchte was für meinen Use Case passt. Und dann muss man halt mal einmal weniger Rücksicht drauf nehmen, dass jetzt die Marke jetzt vielleicht nicht so einen tollen Ruf hat oder solche Geschichte, weil dann die Leute, die sagen, ach, mir kommt nichts anderes ins Haus außer ein BMW, gut, und der sagt, jetzt ist der i3 meinen Kofferraum zu klein, ja, dann muss er halt dann über seinen Schatten springen und halt eine andere Marke kaufen. Mhm. Also,
weil du jetzt gerade sagst, ja gut, der Kofferraum ist mir zu klein, sind noch andere Kritikpunkte zu dem Wagen irgendwie mal angetragen worden?
Ja, der Kofferraum ist schon...
Also hauptsächlich nur Kofferraum?
Nur Kofferraum. Ja, und ich meine, die Lademöglichkeit ist ja auch begrenzt. Wir können, glaube ich, maximal einphasig laden mit 7,4 kW an so einer Wallbox, sonst halt irgendwie mit 3,7, und das ist halt natürlich schon, da brauchst du schon ein bisschen Geduld. Mhm. Okay, jetzt gibt es halt Gleichstrom, aber Gleichstromladung, da geht es natürlich hastig, aber wo steht schon so eine Gleichstromladestation rum?
Hier in der BMW-Welt.
Ja, genau. Das wollte ich auch gerade fragen. Ansonsten, diese seltsame Türkonstellation zum Beispiel, ist jetzt auch niemandem irgendwie negativ aufgestoßen oder so? Die meisten fahren alleine oder zu zweit, oder also stört das niemanden, dass es irgendwie seltsam ist?
Doch, einer hat sich mal beschwert, dass man so wahnsinnig schlecht hinten reinkommt in diese hintere Sitz, bis ihm irgendeiner mal erklärt hat, dass man diese Tür eben dann andersrum aufmachen kann. Und er so, okay. Er hat mit dem Sitz nach vorne gefahren und noch vorgedreht und alles.
Ja, das haben wir vorhin hier auch ausprobiert. Wir haben ja zum Gast hier den Markus, der mit uns die Prius-Folge schon gedreht hat.
Hallo Markus.
Hallo Markus. Oh. Ja, und er hat halt auch vorhin beim Einsteigen gemerkt, es geht ja wirklich super. Also ich sag mal, du machst die Tür halt Suicide-mäßig auf, steigst dann aus mit dem Kopf voran und hast halt nirgendwo eine B-Säule, wo du dich dran stößt. Kannst eigentlich recht gut aussteigen.
Das Einzige, was halt nicht cool ist, ist, dass du vorne aufmachen musst, um hinten aufzumachen. Das ist halt so ein bisschen seltsam. Aber das können wir ja nachher ausprobieren.
Ja, klar.
Wir sind ja jetzt noch nicht gefahren und können das aber jetzt dann gleich mal machen. Denn ich habe keine Fragen.
Nee, wir sind mehr. Dann soweit. Klar.
Wir machen die Kiste im Auto einfach nochmal an mit einem kleinen Mikro, nehmen alles mit, was wir noch reden, damit wir nichts verpassen.
Okay.
Aber ich glaube, hier sind wir erstmal fertig.
Na dann los.
Super. Cool.
Gut. Danke erstmal.
Danke. Ja. Also Thomas, vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch, sehr informationshaltig. Mhm. Ja, also ich fand das echt klasse, dass du da so plötzlich für uns Zeit gehabt hast und das Thema auch in der BMW-Welt mit uns besprechen konntest. Ja, jetzt zuletzt kam dann aber noch für mich dann auch mit ein Höhepunkt.
Mhm. Ich warte vor dem Höhepunkt. Lass mich noch kurz sagen. Ja. Alle, die sich da näher informieren wollen zum Luitpold Mini-Carsharing-Projekt, sei es aus Eigeninteresse oder vielleicht will jemand hier noch sowas Ähnliches aufziehen, was ich befürworten würde, weil ich die Idee cool finde, die können schauen auf sharedrive.wordpress.com. Jetzt du.
Jetzt ich, ja. Also nächster Höhepunkt für uns war ja dann noch die anschließende Probefahrt. Das heißt, wir durften dann einmal kurz um BMW Platz nehmen und den auch mal in Aktion erleben. So wie bei mir häufig der Fall, hinten rechts auf dem Beifahrersitz.
Ja, ja. Weil du immer alles schon gefahren bist.
Ja, es tut mir ja leid.
Nee, mir nicht.
Ja, an der Stelle muss man nicht umsteigen, das ist schön. Ja. Der Verkehr war ja auch nicht so, dass er es hergegeben hat, ständig da die Fahrer zu wechseln. Ja. Daher... Ja,
das Wetter war nicht gut, es war viel Verkehr. Mhm. Aber trotzdem, also für mich war es auf jeden Fall ein Erlebnis. Also ich durfte fahren und das Platznehmen an sich fand ich schon mal sehr gut. Man ist ja von der Soje so ein bisschen unergonomisches Sitzen, finde ich, gewöhnt. Der Sitz ist mir da ein bisschen hoch und das Lenkrad ist mir zu flach und die Abstände stimmen nicht so richtig für meinen Geschmack. Und darüber kann man sich jetzt im i3 überhaupt nicht beschweren. Also ich fand den Sitz super, die Einstellmöglichkeiten waren gut. Das Lenkrad ist halt so einstellbar, wie ich das gerne mag. Also es ist relativ nah und es steht sehr steil und hast halt alles im Griff und kannst halt einfach sehr sportlich da sitzen. Das mag ich.
Es wirkt ein bisschen dünn.
Das Lenkrad wirkt sehr dünn. Das liegt daran, dass es sehr dünn ist.
Ach so.
Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr dünn. Und aber so vom Materialmix und so wie von der Haptik her hat mir das schon gut gefallen. Also du nimmst das erst in die Hand und denkst so, oh, wenn ich jetzt fester drücke, dann zerbricht das. Aber ist natürlich nicht so. Und aber dünn ist es, das ist richtig. Es ist so ein bisschen wie die Reifen von dem Auto.
Ja, die sind auch extrem dünn. Also ja, egal wie. Also von der Felge bis zum Boden, sag ich mal, da ist wenig Gummi. Ja. Und dann halt auch in der Lauffläche. Die sind wirklich sehr, sehr schmal.
Ja, viel Breite ist da wenig. Das wirkt schon ein bisschen wie eine Kutsche mit Gummireifen.
Ja, aber trotzdem hat er eigentlich einen guten Eindruck vom Fahren her gemacht. Ne? Also ich sag mal so, die Beschleunigung, das, was wir halt machen konnten. Ich habe hinten im Vergleich zur Zoe, muss ich ganz klar sagen, den Motor deutlich gehört. Ne, beim Zoe hört man ja das Pfeifen, aber wenn man hinten sitzt, dann hört man im i3 auch den Motor typisch wie ein E-Motor dann halt auch arbeiten. Er ist nicht ganz so leise, wie ich es noch in Erinnerung hatte.
Aber das letzte Mal bist du selber gefahren.
Vielleicht ja, vorne eben. Anders, oder? Deswegen, das fällt dann halt, wenn du hinten sitzt, fällt es mehr auf als vorne.
Verstehe.
Was ich halt genial finde, du sitzt in dem Auto. Erstmal, man muss ganz klar sagen, das ist ein Viersitzer. Ne? Der hat hinten nur Platz für zwei. Man sitzt sehr, sehr komfortabel in dem Wagen. Man hat sehr viel Platz. Und dieser Platz, der wird auch durch die weit entfernte Frontscheibe noch unterstützt. Ne? Also so dieses Van-hafte, zum Beispiel von einem ehemals Renault Megane oder Renault Espace.
Ja, viel Platz zwischen Lenkrad und Scheibe und richtig, steile Scheibe im Vergleich. Ja,
richtig, genau. So, und dadurch wirkt der Wagen sehr, sehr geräumig. Hast auch ein ziemlich großes Armaturenbrett, so nach hinten ausladend. Und eine ziemlich zerklüftete Landschaft eigentlich auch.
Ja, das Armaturenbrett ist so eine Sache für sich. Ne? Also ich glaube ja, irgendjemand bei BMW hat gesagt, lass mal Elektroauto bauen. Und dann hat jemand gesagt, es muss aber dann auch geil sein. Und dann haben die gesagt, ja, aber ihr könnt nur das Zeug nehmen, was wir schon haben. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, das Zeug zu nehmen, was sie haben. Bis jemand gesagt hat, das geht gar nicht, hat es in der Mitte durchgehackt und einfach Holz reingesteckt. So sieht das Cockpit aus, für meinen Geschmack. Also es ist sehr viel irgendwie so aus dem Dreierreihenregal, habe ich das Gefühl. Ja. Gerade so diese Hauptbedieneinheit, diese lange Reihe von immer gleichen Knöpfen irgendwie, die da in der Mitte ist. Und die Schalter und Regler und dieser Drehdrücksteller, den ich so hasse. Weißt du?
Dieses iDrive.
Dieses iDrive-Ding, das ist schon alles sehr BMW, aber eben doch ja, wie soll ich sagen, schon sehr, sehr avantgardistisch irgendwie aufgepeppt durch einfach anderes Zeug. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber es ist halt wilde Materialien auch. Das ist einmal dieses Holz und dann dieses Graue, was so Recyclingmaterial
nur. Also ich sag immer böse dazu, dass es sich anfasst wie harte Eierpackungen.
Ja, also, genau. Es ist nicht gerade soft to the touch, sage ich mal.
Ja. Gut. Der BMW steht ja gerade auch dafür, dass er halt aus anderen Materialien, leichten Materialien gebaut wurde oder konzipiert wurde so. Und ja, das sieht man da halt. Der Kontrast, der ist schon ziemlich krass, finde ich. Also gerade von diesem, wie du schon sagst, dieses Holztableau, was dann so geschwungen in die Mitte nach unten fällt. Und dann halt draußen dieses komische, also auch die Türverkleidung sind ja auch aus diesem Material. Mhm. Das ist eine ganz komische Anmutung vom Anfassen her. Also ich kann es kaum beschreiben, das ist ziemlich komisch.
Das ist halt so ein bisschen wie, wenn du in deinem Auto die Fußmatten rausnimmst.
Ja, so ein bisschen, ja genau.
Bei günstigen Autos.
So ein bisschen filzig.
Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Ja. Das hätten wir auch vorher mal nachgucken können. Aber ist egal, wer es weiß, kann eine Twitter-Nachricht schicken. Und ja, jedenfalls, ich fand es auf jeden Fall interessant. Also diese Sitzposition fand ich gut. Mhm. Diese Sitz-zu-Lenkrad-Ergonomie fand ich super. Ansonsten das Raumgefühl hat mir gut gefallen. Und was mir dann eben, als wir losgefahren sind, als erstes aufgefallen ist, war dieses, du hast es genannt, One-Pedal-Feeling.
One-Pedal-Feeling, genau.
Wo du tatsächlich vom Fahren bis zum tatsächlichen Stillstand eigentlich nur das Strompedal brauchst.
Ja.
Also du musst eigentlich gar nicht bremsen. Der rekuperiert sehr stark und zwar bis zum Stand.
Mhm.
Und das sogar, wenn es bergauf steht, das Auto.
Steht.
Genau.
Also es rollt nicht rückwärts runter, sondern es steht. Rückwärts
runter, genau. Mhm. Du lässt es halt hinrollen und dann bleibt es stehen und rollt auch nicht zurück, obwohl es eigentlich hinten bergab geht.
Mhm.
Das war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, gerade nachdem wir zuletzt den E-Golf gefahren sind.
Mhm. Der ja auch schon stark rekuperiert hat.
Ne? Der auch schon stark rekuperiert hat, wo wir aber ja gelernt haben, der Stefan mit dem E-Golf fährt gerne völlig rekuperationsfrei, damit er schön segeln kann.
Genau. Mhm.
Das habe ich ja dann auch gemacht. Und das ist halt wieder so ein ganz anderes Gefühl, als dieses, ich nehme den Fuß runter und stoße mir fast den Kopf an der Frontscheibe, wenn sie nicht so weit weg wäre.
Mhm.
Das ist halt schon so ein Wackeldackel erstmal, wenn du das zum ersten Mal machst. Also, dass er so stark entschleunigt, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Deswegen.
Ja, also das war schon, ich war am Anfang auch überrascht, wie stark der dann runterbremst. Das Gute ist halt, die Bremsung ist halt wirklich so stark, da gehen sogar die Bremsleuchten an hinten. Also ein ganz wichtiges Thema bei dem. Ja, aber du kannst halt wirklich bis auf null runter. Und wahrscheinlich dann auch das Thema, man hört ja auch von vereinzelten i30, die dann Probleme mit den Bremsen haben, weil die halt einfach nicht genutzt werden.
Benutzt keiner.
Ja. Und dann gehen die natürlich auch irgendwann mal kaputt oder, weiß ich nicht, fangen an zu rosten. Du brauchst es bei dem Wagen echt nicht. Also du kannst bis an die Ampel, wenn du das richtig machst, wenn du nicht wirklich zu schnell bist, ranfahren, ohne dass du den Fuß auf ein anderes Pedal stellen und drücken musst.
Mhm. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne?
Ja.
Okay, so viele Vorteile hat es eigentlich gar nicht.
Wie fandst du die Beschleunigung? So zwischendurch hast du auch ein, zwei Mal drauf gedrückt.
Ja, musste ja, ne? Musste ich ja ausprobieren. Was hat er? 125 kW?
Genau, 170 PS.
170 PS, genau. Das ist natürlich schon ein bisschen gut. Wir waren jetzt zu viert und die Straße war nass. Also jetzt so die Vollstromorgien haben wir da jetzt nicht vollführt. Aber der zieht schon gut an, das muss man schon sagen. Also trotz dieser Reifen, so die Auflagefläche von einem Ski haben, geht da trotzdem sehr stabil irgendwie. Also es fühlt sich nicht an, als hätten sie das falsch gemacht mit diesen schmalen Reifchen da unten drunter. Also es fährt sich schon sehr angenehm, hat mir gut gefallen.
Und sportlich auch. Also große Felgen, wenig Gummi, ist ja dann auch hart. Das Fahrwerk selber ist auch hart.
Also das ist schon ganz interessant. Von der Seite, nochmal zu Reifen, Felgen, wenig Gummi und so. Von der Seite sehen die halt richtig fett BMW aus.
Mhm.
Große Felgen, wenig Gummi. Und wenn du es von hinten anschaust und das irgendwie nur eine Handbreit ist, dieses Rad, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber so von der Seite, finde ich, kann man sich das schon angucken. Ich finde ohnehin, ich habe ja irgendwie in früheren Folgen noch drüber hergezogen, wie schrecklich der i3 aussieht. Das geht mir tatsächlich so wie mit manch anderem seltsamen Fahrzeug auch, dass man da, ich will nicht sagen, dass man abstumpft, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Also so Sachen, die mir erst so gar nicht gefallen haben, empfinde ich gar nicht mehr als so schlimm. Je mehr man sich das näher anschaut, desto ja, erkennt man vielleicht auch, warum das so ist, wie es ist. Weißt du, es gibt so beim i8 zum Beispiel auch so Details wie diese krasse Heckpartie, dieses flügelige Ding da hinten raus am hinteren Kotflügel, wo du erst denkst, wow, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Und schaust dir das dann näher an und so insgesamt, wenn man sich das mal in Ruhe anguckt, dann ergibt das schon auch alles ein stimmiges Bild. Ne? Und ich glaube, beim i3 gibt es auch so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, oh, das hätte ich jetzt nicht so gemacht, die aber vielleicht gar nicht so unklug oder falsch sind, wenn man sich die mal länger anschaut.
Ja, ich glaub, also ich bei dem Thema muss ich dir ganz klar widersprechen, wenn wir die Türen anschauen.
Ja, die Türen.
Also die Türen sind optisch sicherlich eine schicke Sache. Man muss dazu sagen, es sind eigentlich nicht wirklich vier Türen, oder? Also es sind ja eigentlich zwei anständige Türen und dann hinten zwei kürzere Klappen.
Ja.
Wenn man das so sagen darf.
So kleine Kühlschranktüren.
Mit integrierter B-Säule und Gurt. Mhm. So. Und wo ich das erste Mal gesehen habe, dass die Türen, ich sag mal, schlecht sind von der vom Konzept her, habe ich beim Aldi-Laden, habe ich einen jungen Mann getroffen mit seiner Tochter und die hat dann einfach mal schnell die hintere Tür zugezogen, obwohl die vordere schon zu war. Also man kann sie ja nicht verriegeln, die verriegelt ja nicht, aber er konnte sie halt so weit zuziehen, dass die hintere von außen auf die vordere Tür schlug. Und das sind dann so Sachen da oder Momente, da würde ich meinen Kindern wahrscheinlich gerne mal die Hand ab. Nein, darüber reden wir jetzt nicht. aber es schlug halt wirklich diese Außentür auf die vordere.
Hey.
Und ich habe das an unserem Tag dann nochmal ausprobiert. Es trifft genau dieses komische, filzige Material auf die Tür. So dass du wirklich sehr viel Kraft brauchst, um dann, ich sag mal, die vordere Tür zu beschädigen.
Ach so.
Ja, also das wirkt relativ weich und du machst ja nicht gleich die Tür kaputt, wenn sie nicht zuschmeißt. Ja, aber trotzdem finde ich es sehr unglücklich gelöst, dass du halt die hintere Tür nicht zumachen kannst, wenn die vordere schon zu ist.
Ja, aber ich glaube, also wie das entstanden ist, kann ich mir gut vorstellen, denn dass wenn man sich anschaut, also die vordere Tür ist eigentlich so eine, für mein Empfinden, so eine Full-Size Fronttür. Und wenn du da jetzt eine richtige hintere Tür noch hättest einbauen wollen, das wäre halt nichts geworden. Also wäre die Alternative keine hintere Tür.
Also so typisch diese Dreitürer, wo sie dann den Sitz nach vorne stellen. Dreitürer
mit vorklappbarem Sitz, wo dann jeder, der sich das dann tatsächlich gekauft hat, denkt, ah, das nervt so, dass ich hier hinten keine Tür habe. Stell dir vor, du hast ein kleines Kind und einen Kindersitz und musst halt das dann irgendwie so durch die Vordertür an dem vorgeklappten Sitz vorbei da reinbuxieren und keine Ahnung, rängst dir einen Wirbel aus oder so. Das ist alles schon passiert. Und dann haben sie sich gedacht, gut, wenn das nach hinten aufklappt,
ist das gar nicht so
dramatisch. Ja. Wenn die vordere Tür zu ist und ich dann die hintere zumache, dass das dann ein Problem wird, das liegt dann halt irgendwie in der Natur der Sache. Ne? Das lässt sich schlecht anders lösen, weil ja da keine B-Säule ist.
Ja, also das ist der eine Nachteil. Der zweite wäre dann auch wegen dem Gurt. Also du kannst zum Beispiel diese hintere Tür nicht aufmachen, wenn der Fahrer sich vorne noch festgezurrt hat, sozusagen.
Also nicht ohne dem Fahrer weh zu tun.
Ja, wahrscheinlich. Gut, das ist halt noch ein Nachteil. Was ich aber wiederum dann toll finde, ist, wenn du aussteigst. Also gut, jetzt bin ich ja eine relativ schmale Person. Ich kann hinten sogar aussteigen, ohne dass der Sitz nach vorne geklappt werden muss. Ne, also da einfach bloß so nach vorne, Kopf raus, vorwärts schräg raus und dann bist du draußen.
Ja, je nachdem, wie der Sitz steht, oder?
Ja, ja, also das ging eigentlich schon recht gut. Man kann es halt natürlich noch erleichtern, indem man halt den Sitz nach vorne klappt. Da hat man so auf Augenhöhe diesen Griff, wo man von hinten dann so reingreifen kann und dann das Ding entriegeln kann. Und dann geht der vordere Sitz nach vorne. Und dann kann man eigentlich hervorragend ein- und aussteigen. Also der Platz dort durch die fehlende B-Säule ist wirklich klasse.
Ja, ich stelle es mir unpraktisch vor, wenn man, keine Ahnung, in einem Parkhaus steht, wo es relativ eng zugeht. Musst die Vordertür aufmachen und dann musst du die hintere Tür aufmachen. Und zwischen den beiden Türen, die jetzt nur ein Stückchen offen sein können, weil daneben vielleicht in nahem Abstand ein anderes Auto steht, da bildet sich halt so ein kleines Dreieck.
Und jetzt stehst du im Auto.
Stehst du quasi im Auto zwischen den Türen und hast eigentlich keine Chance, von diesen Türen zurückzutreten, um die bequem zuzumachen. Du stehst dann irgendwie mittendrin und dann musst du dich nach links wegdrehen, um die hintere Tür zuzumachen und dann kannst du vorbeigehen und die vordere Tür zumachen.
Das ist in der Tat schwierig, ja.
Das stelle ich mir sehr unkomfortabel vor.
Ja.
Gut, hat nicht jeder Falcon Doors. Und die von BMW mögen die auch nicht, habe ich gehört. Da gibt es so ein Video, das muss ich raussuchen.
Okay.
Nein, nicht jetzt. nachgedacht.
Schon klar. Kann man, in die Shownotes.
Kann man später dann anklicken.
Ja, der Kofferraum war ja dann auch noch so ein Thema. Also ich bin ja von solcher Klasse Fahrzeuge kleine Kofferräume ja schon gewöhnt. Also man kennt den Kofferraum im Soul. Man kennt den Kofferraum, gut, der im Golf ist schon um einiges größer, aber wenn diese komische Trennplatte da drin ist, dann wirkt der doch schon recht klein. So, und bei dem i3 habe ich jetzt eigentlich erwartet, ja gut, da ist auch so eine Trennplatte drin. Aber nein, der ist tatsächlich so klein, wie er dann dort ist. Wenn du die Klappe aufmachst, dann ist dort Boden, den du dort siehst. Da kannst du nicht noch irgendwie was aufmachen und dann nochmal 20 oder 15 Zentimeter tiefer in eine zweite Luke oder sowas reingreifen. Nein, der ist dann dort wirklich zu. Wirklich mickrig. Also der Wagen ist wirklich was dafür, um, ich sag mal, 4 Leute hin und her zu kutschen. Möglichst ohne Gepäck.
Man kann jeder nur mit Kulturtäschchen reisen.
Ja.
Eine Zahnbürste, Gesichtscreme.
Reicht ja vielleicht auch.
Ende. Weiter. Ja, ich meine, so richtig weit fahren können die auch nicht.
Eben, genau. Also wir haben jetzt gesehen, als wir eingestiegen sind, war der ja durch die Schnellladesäule auf 99%. Ich weiß jetzt nicht, was 99% dort heißt. Bei der Zoe heißt es ja irgendwas zwischen 90 und 100. Bei dem i3 kam dann letztendlich knapp über 130 Kilometer zustande, ne? Im Normal-Drive-Modus, also nichts Eco Pro Plus oder so.
Also BMW sagt ja hier, während der BMW i3 im Alltagsbetrieb einen stabilen Aktionsradius von bis zu 160 Kilometer, neuer europäischer Fahrzyklus, also NEFZ, 190 Kilometer bietet, erreichen sie mit, das ist jetzt für die 60 Amperestunden, erreichen sie mit dem i3 94 Amperestunden Ziele bis zu 200 Kilometer, NEFZ 300 Kilometer.
Klingt gut, ne?
Ja.
Also der neue Akku selber, ja, aber wir haben ja dort den alten erlebt, 130 Kilometer. Ich sag mal so, im Winter hört man ja auch, dass man auch gern mal zweistellig erreichen kann.
Ja, genau, das widerspricht halt irgendwie diesen, ist halt sehr weit weg von NEFZ 190, ne?
Ja, gut. Wie bei allen NEFZ-Werten, ne? Die Zoe fährt ja auch keine 210 oder 240 Kilometer.
Ja. Ja, das stimmt schon, ist Quatsch. Ja gut, aber jetzt irgendwie so alltägliche 160.
160, da musst du dir, glaube ich, schon Mühe geben.
Genau, das ist aber immer noch deutlich mehr, als das, glaube ich, als man tatsächlich erreichen kann, glaube ich. Es sei denn, man hat einen Rex, ne? Aber, ja.
Der war ohne.
Der war ohne.
Mhm.
Die reine Leere. Ja, was gibt's denn sonst zu sagen, wo wir hier gerade mit Zahlen beschäftigt sind? Die 125 kW und die 60 Amperestunden haben wir erwähnt. Hier steht ein Durchschnittsverbrauch von 12,9. Die Reichweiten haben wir gerade kurz angeschnitten. Die sind natürlich nicht so realistisch, aber das sind halt immer diese Marketingzahlen. Muss man einfach sagen, wie es ist.
Die Batterie von dem i3 ist halt auch nicht ganz so groß.
Ja.
Also die nutzbare Kapazität liegt bei 18 Kilowattstunden. Wenn du Glück hast, vielleicht 19. Da ist dieses System auch wohl ein bisschen variabel, was ich so aus den Foren gelesen habe. Und damit kommen wir natürlich zwangsläufig nicht ganz so weit wie die Zoe. Was von außen auffällt, der BMW wirkt sehr hoch und sehr lang gebaut, ist aber tatsächlich kleiner als die Zoe.
Mhm.
Ja, also die Zoe ist ja mit 4,8 Metern Länge, ganze 9 Zentimeter länger als der i3.
Ja, schon erstaunlich.
Und das hätte ich so am Anfang, also hätte man die Fahrzeuge jetzt so nebeneinander gestellt, nie gedacht.
Ja, mich irritiert vor allem, wie sie den in ihrem BMW-Universum einordnen. Ich meine, der heißt das sicher nicht zufällig i3.
In der Dreierreihe.
Genau,
sozusagen.
Der würde jetzt, für mich würde das implizieren, dass man den einsortiert in der Dreierreihe. Wenn man sich den Preis von 35.000 Euro plus anguckt, dann ist das ja auch so, dass sie den in der Dreierreihe einsortieren. Wenn man sich jetzt die Größe anguckt, dann dürfte der nicht mal i1 heißen.
Nein.
Und das ist halt irgendwie ein krasser Widerspruch für meinen Geschmack.
Mhm.
Also die Fahrleistung ist cool, die Verarbeitung ist top, das Auto fährt sich geil, das ist hochwertig verarbeitet und gut, die Optik ist Geschmackssache, das gilt aber für jedes andere Auto auch. Und die 35.000 Euro sind auf jeden Fall Dreierreihe.
Ja.
Aber was ich dafür bekomme, nicht zuletzt an Größe, ist halt so weit weg von Dreierreihe, das verstehe ich überhaupt nicht.
Also ich habe mir letztens mal auch den Spaß gemacht und einfach mal den i3 so zurechtgefriemelt, wie ich ihn mir vorstellen könnte.
So Konfigurator meinst
du? Konfigurator, ohne Rex, ne, also wirklich als reines Batterieauto. Man muss dazu sagen, ich habe dann noch LED-Licht dazu genommen, was wir bei der Zoe jetzt leider nicht haben.
Ja.
Aber ansonsten eine ähnliche Ausstattung. Also kein alleine fahren im Stau und so, sondern diese ganz normale Sache mit Wärmepumpe. So, und dann habe ich mich erschrocken, dann stehen da auf einmal 42.000 Euro Liste.
Ja.
Und sorry, mit Sachen, die die Zoe dann schon drinnen hat, muss ich sagen, ist der BMW wirklich ja in einem Preisniveau, wo man nicht in einem kleinen Wagen spielt.
Nee, das ist, genau, das widerspricht sich alles irgendwie so ein bisschen. Was kann man denn hier sonst so haben? Pakete und Editionen, lass das mal kurz anklicken.
Ja, die Pakete sind halt mitunter ziemlich umfangreich. Also nimmst du das eine Paket dazu, ist das andere wieder weg oder du musst halt so Optionen mit dazu wählen, wo sich die Pakete dann von selber quasi reinbuchen. Und ja, die Frage ist, was braucht man dann wirklich? Brauchst du zum Beispiel eine Wärmepumpe? Es gibt Leute, die sagen, nö, eigentlich nicht, weil ab gewissen Temperaturen funktioniert die eh nicht mehr. Dann geht dann doch wieder die Heizung elektrisch mit entsprechendem Reichweitenverlust. Andere wiederum, die schwören halt auf die Wärmepumpe, weil die halt ja doch so wenig Energie verbraucht und damit die Reichweite nach oben geht. Ja, LED-Licht, ganz klar. Also ich habe einmal einen Renault mit LED-Licht gefahren, da muss ich sagen, gerne, immer wieder. Also das ist ein Licht, das kann man mit der Zoe jetzt zum Beispiel gar nicht vergleichen. Das ist höllisch, also von der Zoe ist höllisch schlecht.
Ja,
das stimmt. Und ich stelle mir vor, bei dem BMW ist es dann halt in der Dunkelheit auch taghell.
Ja, da lassen sie sich, glaube ich, nicht lumpen. Ansonsten, was ich hier so bei Pakete sehe, ist irgendwie so Business Package, so mit extra Navigationsservice, Concierge Service, Realtime Traffic, Connected Drive Internet. Das sind halt dann irgendwie 880 Euro. Dann kann man Komfortpaket für 2000 Euro sich bestellen. Das hat dann Regensensor und automatische Lichtsteuerung. Ist eine Zoe zum Beispiel serienmäßig. Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend. Also weiß ich, habe ich irgendwie noch nie gebraucht. Ablagenpaket finde ich sehr interessant. Ein Ablagenpaket. Multifunktion fürs Lenkrad musst du dann mit diesem Paket extra aufpreisig kaufen. Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion musste extra kaufen. Klimaautomatik ist auch nicht serienmäßig drin. Das ist halt in diesem 2000 Euro Komfortpaket. Dann gibt es dieses Connected Drive Services Paket. Das ist ja irgendwie so eine BMW Special Bezeichnung für Realtime Traffic und diese Concierge Service. Und was sind denn genau jetzt eigentlich diese Connected Services? Internetportal, BMW Online, kannst halt E-Mails, Wetterinformationen, Nachrichten, Adressauskunftsdienste und solche Dinge abfragen. Eigentlich auch Sachen, die in der Zoe, in der zwar nicht wirklich ausgereiften, aber Software mit drin sind. Also so Wetter gucken und
ja, also Zeug Wetter ist gucken, schon drin. Du hast bei der Zoe zumindest, was die Intense-Version angeht, 3 Jahre diesen Service ja kostenfrei. Danach kostet er Geld.
Ja.
Darfst du dann halt im Jahrespaket für 49 Euro oder sowas dazu buchen? Kannst du es weiter nutzen?
Ist aber für ein Jahr jetzt ein einigermaßen übersichtlicher Preis.
Ja, ja, gut. Da kaufst du es halt als Paket mit dem Auto und dann hoffst du, dass du es immer hast. Die Live-Version von der Zoe hat es, glaube ich, nur ein Jahr. Und ja gut, danach wird es halt kostenpflichtig. So, und das ist bei dem BMW offensichtlich dann halt ein Paket zum Zubuchen und dann hast du es drin.
Ein letztes Paket wollte ich nicht unerwähnt lassen. Was in der Zoe zum Beispiel auch drin ist, diese Parkassistenzgeschichte, also Park Distance Control, Rückfahrkamera, solche Dinge, die muss man halt hier für 1000 Euro extra klicken.
Ja. Schon teuer.
Wo es halt bei 35.000 losgeht, fragt man sich, ja, das ein oder andere dürfte da eigentlich ruhig drin sein für den Preis. Na gut, aber genug über Preise philosophiert, können wir nicht ändern, wollen wir auch nicht ändern. Ansonsten, was fällt dir noch ein zum i3?
Ja, also ich fand hinten auch auf den zweiten Sitzen oder in der zweiten Sitzreihe sitzt man sehr, sehr bequem. Also man sollte natürlich auch nicht zu groß sein. Also ich habe unseren Mitfahrer vorne schon am Anfang gebeten, ein Stück nach vorne zu rücken. Aber du sitzt dort hinten einfach klasse.
Aber jetzt wegen Beinfreiheit, nicht wegen Kopffreiheit.
Also Kopffreiheit grundsätzlich nicht. Der Wagen ist sehr hoch inne. Ja. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, mal irgendwo mal anzustoßen. Und wie gesagt, also dadurch, dass man hinten in der Mitte den dritten Sitz spart, sitzt man eher ein Stück zusammen und nicht so außen an den Holmen und stößt sich dann halt einfach auch nicht den Kopf. Also Platz ist in dem Wagen für 4 Leute äußerst reichlich. finde ich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ich war zu sehr mit vorne beschäftigt, so mit Holz und diesem Material, von dem wir nicht wissen, wie es heißt. Ja, ja, ansonsten glaube ich, haben wir gar nicht mehr viel zu erzählen zu diesem Auto. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. An dieser Stelle ein weiteres Mal ein Dankeschön an den Thomas, dass er uns das einfach so unkompliziert zur Verfügung gestellt hat und auch sich selbst zur Verfügung gestellt hat für das Gespräch, das wir vorhin gehört haben. Das hat auf jeden Fall viel Interessantes mitgebracht und wir hoffen, dass das für euch ebenso interessant war wie für uns an diesem Tag, diesem verregneten, kalten, nassen Mai-Tag. Mhm. Glaubt man gar nicht. 10 Grad, Sturm und Regen mitten im Mai. Naja, gut. Dann, Marcel, wenn dir zum Auto selber nichts mehr einfällt, würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder?
Ja.
Ich wollte zum Ende eigentlich nur eine Sache noch sagen. Wer uns noch nicht abonniert hat, möge uns bitte gerne abonnieren. Hat nur Vorteile, denn dein Gerät erkennt, wenn die neue Folge draußen ist und lädt sie dir runter und du kannst sie dann hören, wann immer du möchtest. Und wer iTunes nutzt, darf uns gerne über iTunes abonnieren. Das hilft uns immer weiter, wenn wir da ein bisschen sichtbarer sind, dass wir unsere Reichweite erhöhen, dass wir unsere Anzahl von Abonnenten erhöhen können. Denn das ist einfach immer noch das Verzeichnis Nummer 1 in Sachen Podcast. Das ist nun mal so. Nicht jeder hat ein Apple-Gerät, aber wer eins hat und die Podcast-App benutzt, der darf uns gerne über iTunes abonnieren. Würden wir uns freuen. Ansonsten wisst ihr ja alle, findet ihr zusätzliche Infos und diesmal auch wieder ein paar Fotos auf der Website. Wir haben ein bisschen geknipst und teilen das natürlich gerne mit euch. Wir sind auf Twitter und wir sind auf Facebook und für Anfragen immer da. Wir haben auch in den letzten Wochen die eine oder Anfrage bekommen, was Themen für zukünftige Episoden angeht. Da gehen wir natürlich gerne drauf ein, so es uns erstens möglich ist und zweitens irgendwie genug Stoff für eine Episode tatsächlich auch hergibt. Mhm. Wir hören das alles. Wir freuen uns darüber, dass die Leute mithören, zuhören und mitdenken und mitmachen wollen. Und ja, wir dürfen alle gespannt sein, was in den nächsten Folgen kommt. Die ersten 10 haben wir ja jetzt hinter uns gebracht und freuen uns auf die nächsten 10, 20, 40, 50, 100.
100? Schaffen wir. 100 schaffen wir.
Ja, dieses Jahr nicht mehr. Genau. Ja, wir haben auch schon eine Idee, was wir das nächste Mal machen. Gibt nur einen kleinen Tipp. Es wird sportlich. Ich freue mich drauf. Und ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.